Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor unserem heutigen ersten Adventssonntag hören wir miteinander auf den sogenannten Lobgesang oder Lobpreis des Zacharias, mit dem er sich freut, dass der allmächtige Gott in seinem Sohn Johannes dem Täufer, dem Sohn des Zacharias, den Wegbereiter des Messias gesandt hat. Und damit ja eben auch die Ankunft des Messias nahegerückt ist. Wir lesen Lukas 1, 67 bis 79. Lukas 1, 67 bis 79. Und Zacharias, sein Vater, nämlich der Vater Johannes des Täufers, der eben geboren wurde, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschafft hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, eine englische Adelige erzählte von einer Bahnreise. Mit einigen Bekannten saß sie im Abteil eines Zugs. Ihnen gegenüber sitzt ein Mann und sie berichtet: Zuerst dachten wir, er sei Christ. Aber dann stellte sich heraus, dass er nur eine Magenverstimmung hatte. Wie kann es zu solchen Gedankenverbindungen kommen? Zuerst dachten wir, er sei Christ. Dann stellt sich raus, dass er nur eine Magenverstimmung hatte. Wieso schlussfolgern manche aufgrund der Beobachtung mürrisch, unzufrieden, sichtbares Unwohlsein? Da kann es sich nur um einen Christen handeln. Es liegt wohl daran, dass tatsächlich manche Christen herumlaufen, als wäre das Leben mit Jesus ein ganz besonders saurer Apfel. Ihr Lieblingsvers der Bibel ist Psalm 90, Vers 10, unser Leben währt 70, wenn es hochkommt 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann war es Arbeit und Mühe. Also köstlicheres als Mühe erwarten Sie von einem Leben mit Jesus nicht. Und das sieht man Ihnen an. Ihr Leben besteht aus frommer Pflichterfüllung und Sie klagen: Ja, ja, als Christ hat man es halt nicht leicht. Von der Freude im Herrn ist bei Ihnen wenig zu sehen. Bei Ihren Mitmenschen hinterlassen Sie genau diesen Eindruck: Christen haben nichts zu lachen. Was aber, liebe Geschwister, müsste das für ein Gott sein, der denen, die zu ihm gehören, nicht die kleinste Freude gönnt? Und deshalb heißt unser Predigtthema heute Grund zur Freude. Grund zur Freude. Solche Christen haben leider vom Evangelium nur Bruchstücke begriffen. Die frei und frohmachende Kraft des Evangeliums ist irgendwie an ihnen vorübergegangen. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, dass da eine Stärke der Charismatiker liegt. Ich habe ja viele Jahre auch charismatische Veranstaltungen besucht und sie vermitteln in der Regel ein zuversichtliches und fröhliches, ein ansteckendes Christsein. Bei aller Kritik muss man immer auch ehrlicherweise die positiven Aspekte betonen, darf die nicht unterschlagen. Ein bekannter Sektenforscher hat mal betont, jede Sekte markiert einen Schwachpunkt der Kirche.
Das heißt, da, wo die traditionelle Christenheit und Kirchen Fehler und Schwächen aufweisen, greifen christliche Sondergruppen diese Fehler auf und laufen dann aber Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd hinunterzufallen. Leider ist es in der Tat so, das ist mir immer wieder aufgefallen, dass die traditionellen Kirchen von der Reformation herkommen. Das haben sie aber nicht von Luther. Das haben sie in einer falsch verstandenen Einseitigkeit. Luther war trotz mancher Depression und Anfechtung insgesamt ein sehr positiver, zuversichtlicher Mensch, glaubensstark. Aber mit der starken Betonung des Kreuzes hat man zum Teil in der Nachfolge der Reformation versäumt, richtig zu erkennen, dass auch Ostern und Pfingsten gekommen ist. Man ist irgendwo zwischen Karfreitag und Ostern hängen geblieben. Und die Kraft der Auferstehung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass wir wirklich in Jesus neues, kraftvolles und freudiges Leben haben dürfen, ist da schon manchmal auf der Strecke geblieben. Und an diesem Mangel, Defizit, setzen die Charismatiker durchaus zunächst mal zu Recht ein. Aber ich habe gesagt, die Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen, ist nicht von der Hand zu weisen. Das Wohlstands- und Wohlfühlevangelium, das als Gegenreaktion häufig, wenn nicht zumeist, dann rauskommt, ist erstens nicht biblischer und zweitens meist auch nicht wirklichkeitsgetreuer. Denn bei weitem nicht alles, was an positiver Stimmung rüberkommt, ist durch die reale Lebenswirklichkeit gedeckt. Man redet zwar viel von den Heilungen, die Gott gewirkt hat, von denen, die trotzdem an Krebs oder anderen gestorben sind oder zu Hause leiden, ist meist weniger die Rede. In der Regel ist da sehr viel mehr Schein als Sein. Hinter den Kulissen sieht das Leben bei solchen Menschen häufig sehr viel nüchterner aus, als die äußere Euphorie den Anschein erweckt. So war das meine jahrelange Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz, das Ansteckende, Fröhliche, Mutmachende haben sie. Und das dürfen wir durchaus übernehmen. Eine überströmende Freude, die aber nicht aus frommer Stimmungsmache, sondern aus geistlichen Tatsachen quillt. So wie wir es hier bei Zacharias sehen. Ja, er sprudelt über vor Freude und Begeisterung. Den Versen, die wir eben gehört und gelesen haben, ist das mit Leichtigkeit zu entnehmen. Es lohnt sich, das zu Hause auch noch mal in Ruhe durchzulesen und zu bedenken, ich kann nur einen kleinen Bruchteil dessen, was da alles an Aussage, an Reichtum drinsteckt, in der Predigt hier aufgreifen. Was ist der Grund seiner Freude, der Hauptgrund, neben vielen praktischen Gedanken, die dabei sind? Worüber jubelt Zacharias? Vers 68 sagt doch, Gott hat sein Volk angesehen. Gott hat sein Volk angesehen. Das ist auch so eine interessante Sache, geht mir gerade spontan durch den Kopf. Manche wünschen sich lieber, dass Gott in ihrem Leben nicht so genau hinsieht. Ja? Da, wo manches nicht so ist, wie sie wissen, dass es Gott gerne hätte. Die empfinden das Hinsehen Gottes eher als bedrohlich. Gar nicht durch Zacharias, denn das Hinsehen Gottes ist Gnade. Wenn Gott ansieht, dem anderen ins Gesicht schaut, sein Gesicht zuwendet und hinsieht, dann wendet er sich in Liebe zu. Und liebe Geschwister, wie sehr sehnen wir uns in diesen Tagen danach, dass Gott doch auch unser Volk wieder ansehen, uns auf seine Not hinsehen möge. Aber sieht weg, weithin. Auch in Israel hat er lange weggesehen. Auch das müssen wir verstehen. Diese tiefe Sehnsucht in Israel nach dem Kommen des Messias, dass Gott wieder hinsieht und dass Gott wieder redet. Denn seit den Tagen des Propheten Malachi, seit rund 400 Jahren, hatte Gott geschwiegen und weggesehen. Und die Folgen waren nach der persischen Besatzung, die Besatzung durch die Griechen, die Hellenisierung mit Antiochus Epiphanes dem IV. Furchtbare Dinge, schlussendlich abgelöst durch die römische Unterdrückung. Und Gott sah weg und schwieg. Und das ist jetzt anders geworden. Gott sieht hin, ganz genau mit Adleraugen sieht er jetzt hin auf die Not seines Volkes. Luther übersetzt, Gott hat besucht sein Volk. Auch das ist richtig. Wörtlich heißt der Begriff zwar genau hinsehen, verstärkt durch eine Präposition, ganz genau hinsehen, mit Adleraugen, aber wenn jemand ganz genau auf einen anderen hinsieht, dann entsteht durch dieses Hinsehen eine Beziehung. Es entsteht Anteilnahme. Und deshalb hat dieser Begriff, der wörtlich hinsehen heißt, auch die weitere Bedeutung von Anteilnehmen und Besuchen. Gott sieht uns an, er besucht uns, er will mit uns leben. Wer sollte da nicht in Begeisterung ausbrechen? Der frühere Deutschlandleiter der KEB, der Kinderevangelisationsbewegung, Walter Hahn, er ist in diesem Sommer im Alter von 89 Jahren in die Ewigkeit heimgegangen, hat immer wieder betont, Christen haben Teekannengesichter, keine Kaffeekannengesichter. Erkennt den Unterschied? Kaffeekannen sind lang, Teekannengesichter, Teekannen kurz. Kaffeekannengesichter sind also lange Gesichter, bei denen der Kinnladen vor Frust ganz weit runterhängt. Teekannen dagegen sind kurz und vor Schmunzeln und Lächeln und Freude rundlich. Dabei hatte Walter Hahn durchaus in seinem Leben Schweres zu tragen. Die Aussage kam also keineswegs oberflächlich daher. Er wusste sehr wohl auch von den Tiefen und Nöten, durch die Kinder Gottes gehen müssen. Aber bei aller Last, bei aller Krankheit, bei aller Not darf die Grundstimmung der Christen eben doch die Freude sein. Denn in aller Not, in aller Krankheit, in aller Last sind sie nie allein. Sie haben immer Jesus an ihrer Seite. Und sie wissen zu jeder Stunde, mein Herr sieht hin. Und genau darüber bricht Zacharias jetzt in Jubel aus. Sollte man uns die Freude, dass bei Gott bei uns ist, nicht auch ansehen? Wenn man nichts davon sieht, ist das keineswegs einladend für unseren Glauben. Im Gegenteil. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche war ja leider im Wesentlichen ein gottloser Mensch, ein Gottesleugner, kam am Schluss vielleicht wieder zum Glauben. Er hat die langen Sauertopfgesichter seiner christlichen Zeitgenossen genau wahrgenommen. Und er stellte fest, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Müssen wir wieder nach Hause nehmen, liebe Geschwister, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ganz ähnlich hat es ja Mahatma Gandhi gesagt. Ich zitiere ganz frei aus dem Gedächtnis. Sinngemäß hat er gesagt, ich würde ja der Botschaft der Bibel glauben. Aber das Leben der Christen hält mich davon ab. Die Botschaft überzeugt. Aber wenn ich auf die schaue, die angeblich nach dieser Botschaft leben, um Himmels Willen. Ja? Die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Bei allem Schweren, bei aller Krankheit, bei aller Not dieser Tage, und die ist in unserem Land wahrlich nicht gering in diesen Tagen, ist doch die Frage, prägt die Not unser Leben oder ist unser Leben von der Gemeinschaft mit Jesus geprägt? Was ist der bestimmende Faktor? Jesus oder die Not? Liebe Geschwister, Jesus hat uns erlöst. Er hat uns frei gemacht vom Gesetz und vom Tod. Es wurden nicht etwa unsere Haftbedingungen verschärft. Ganz anders als bei mir selber. Ein lieber Freund wünscht mir jedes Jahr zum Geburtstag Erleichterung der Haftbedingungen. Er meint damit das strenge Regiment meiner lieben Frau. Nein, Spaß beiseite. Auch meine Haftbedingungen sind durchaus erträglich. Und in Jesus sind wir sowieso aus jeder Haft entlassen. Jesus ist gekommen, dass er uns Rettung schafft von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Wer in der Nachfolge Jesus steht und um einen geraden Weg der Jesus-Nachfolge bemüht ist, dem wird es höchstwahrscheinlich an Feinden nicht fehlen. Aber mitten unter Feinden wissen wir uns in Jesus geborgen und bewahrt. Es fällt auf, fiel mir gerade heute auch beim Lesen vorhin auf, das Stichwort Feinde kommt zweimal vor. Vers 71, Rettung von unseren Feinden, von der Hand aller, die uns hassen. Und dann nochmal 74, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ihm dienen. Da ist nicht nur die Rede von Feinden, die unser äußeres Leben bedrohen, natürlich auch mit, denn im Moment sind sie bedrängt von den Römern, natürlich ganz handgreifliche äußere Feinde. Aber es geht noch mehr um die Feinde, die das innere geistliche Leben bedrohen, um die Mächte, die uns von der Gemeinschaft mit Gott abhalten. Und liebe Geschwister, wenn Menschen wirklich auch mit okkulten Dingen zu tun haben und nicht nur dort, aber insbesondere da gehabt haben, die spüren ganz genau diese Mächte der Finsternis, die sie abhalten, die ihnen unter Umständen direkt und unmittelbar nach dem Leben trachten und sie in Lebensgefahr bringen, wenn sie sich von ihnen ab und Jesus zuwenden wollen. Diese Feinde sind noch mehr gemeint als die Römer und andere äußere Feinde. Die Macht der Sünde, die uns hindern will, auf den Wegen des Gehorsams und des Segens zu gehen. Die Macht des Todes, die uns trennt vom ewigen Leben mit dem Herrn. Die Macht Satans, dessen Besitz und Eigentum der Mensch durch seine Gottlosigkeit geworden ist, bis er sich in Jesus erlösen lässt. Solange diesen Mächten unser Leben gehört, ist Gott daran gehindert, Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den Abraham unserem Vater geschworen hat, uns zu geben. Vers 72. Wer unter der Macht der Sünde und des Teufels lebt, der lebt nicht unter den Verheißungen und dem Segen Gottes. Von all diesen Feinden aber, und deshalb die Freude des Zacharias, hat uns Jesus errettet. So fährt der Vers 74 fort, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das eine bedingt das andere. Wenn wir in Jesus errettet sind, dann sollen wir ihm auch dienen. Eine Errettung ohne Dienst kennt die Bibel nicht. Aber ohne Furcht, denn wir sind nicht Knechte, sondern Kinder. Aber doch in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sonst passen wir ja nicht zu unserem himmlischen Vater. Zu einem solchen Leben hat uns Jesus befreit. Und diese Befreiung anzukündigen, dazu ist Johannes der Täufer gekommen. Auf ihn beziehen sich ja diese Verse, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Es bezieht sich ja nicht auf Jesus, sondern auf den, der kommt. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Johannes der Täufer bereitet das Kommen des Erlösers vor, und sein besonderer Auftrag ist dabei, dem Volk bewusst zu machen, wie sehr es in seiner Sünde verloren ist. Deshalb ist ja auch die Taufe des Johannes eine Bußtaufe. Der entscheidende Unterschied, es ist eine Bußtaufe zur späteren Taufe. Wie sehr das Volk Erlösung braucht, das macht Johannes ihm deutlich. Und deshalb redet Johannes, wie später auch Jesus selber, scharf von der Sünde und vom Gericht. Es ist die Axt dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Ganz dramatisches Beispiel. Einen Hieb später unter Baum fällt. Es ist die Axt dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Matthäus 3, Vers 10. Der dringende Ruf zur Umkehr ist der Auftrag des Täufers, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Wir dürfen diesen Vers nicht zerstückeln und verkürzen. Das Heil kommt nicht irgendwie. Das Heil kommt nur auf einem einzigen Weg in Vergebung ihrer Sünden. Wer sich nicht als Sünder erkannt hat, zu dem kann das Heil nicht kommen. wer sich nicht als Sünder erkannt hat, zu dem kann das Heil nicht kommen. Und deshalb haben die großen Erweckungsprediger der Vergangenheit oft fast bis zum Erbrechen von der Sünde geredet, um den Menschen deutlich zu machen, wie sehr sie in ihren Sünden verloren sind. Das gilt bis heute, wo eine Verkündigung nicht mit Ernst und Nachdruck von unserer Sünde, unserer Verlorenheit und dem Gericht Gottes redet, da ist es keine christliche Verkündigung. Da mögen die großen Taten Gottes noch so hell und strahlend ausgeführt werden, wie Gott hilft und in der Not bewahrt und Krankheit heilt und was weiß ich was alles. Wo die Sünde, die Verlorenheit und das Gericht unterschlagen werden, ist es keine christliche Verkündigung. Der Stil, wie wir darüber reden, der mag verschieden sein. Als ich schon als junger Vikar die Predigten des berühmten Erweckungspredigers Hofacker in Stuttgart, der große schwäbische Erweckungsprediger, gelesen habe, da kräuselt man schon manchmal die Stirn. Das war ein ganz anderer Stil. Wenn wir heute so predigen würden, würden wahrscheinlich die meisten innerhalb der ersten 10 Minuten davonlaufen und nicht wiederkommen. Damals liefen die Leute in Heerscharen herbei. Die haben Leitern an die Kirchenfenster gestellt, um reinzuschauen, und draußen standen noch Massen, die nicht in die Kirche gepasst haben. Aber der Grundsatz, der Stil ändert sich. Muss man auch immer wieder sehen, wenn heute über Luther gehetzt wird. Man kann Luther nicht verstehen, wenn man nicht den Stil der damaligen Zeit kennt. Ist völlig unwahrhaftig, einfach Dinge 500 Jahre später stilistisch meinen und beurteilen zu können. Der Stil darf sich ändern. Der wird sich auch ändern müssen da unten. Aber der Inhalt darf sich nicht ändern. Ohne Erkenntnis der Sünde, ohne Erkenntnis der eigenen Verlorenheit gibt es kein Heil. Wer meint, ohne Sünde zu sein und keine Vergebung zu brauchen, geht notwendigerweise am Heil vorbei. Denn nur der Sünder, der seine Sünde und Verlorenheit erkannt hat, der sucht auch in ganzer Sehnsucht die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat, Vers 78, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das Letztere, liebe Geschwister, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, das sind wir, solange wir Jesus nicht kennen und Jesus nicht haben. Aber in Jesus sind wir herausgerettet aus dieser Finsternis. Und was ist das für eine Freude zu wissen, über meinem Leben ist die Macht des Todes zerbrochen. Egal wie finster es in der Welt um mich her auch aussehen mag, egal welche Gefahren drohen, in Jesus bin ich erlöst und befreit. Damit auch befreit aus den dunklen Gefängnissen trübsinniger Gedanken, befreit aus Verbitterung, aus Mutlosigkeit, Angst und Verzweiflung. Diejenigen, die einst in Finsternis und Todesschatten sitzen, sind frei, denn Gott hat uns besucht zum Heil und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils. So beginnt schon ganz vorn, Vers 69. Das Horn steht in der Bibel für Kraft und Macht. Ein Horn des Heils, das ist ein Ort oder eine Person, wo Heil ist. Und von Gott aufgerichtet so mächtig, dass es niemand wegnehmen kann. Und solch einen Ort, solch eine Person des Heils, Horn, hat Gott in Jesus für uns aufgerichtet. Einen Ort der Rettung geschaffen, mitten in dieser Welt. Damit wir heute schon zu ihm gehören. Und das dürfen wir uns den Unterschied mal ganz praktisch vorstellen. Riedlingen ist ja immer wieder mal Flohmarkt. Stellen wir uns vor, wir bummeln da über den Riedlinger Flohmarkt und da sehen wir eine alte Vase aus Zinn. Die ist verstaubt und zerbeult, so wie man sie eben vom Speicher gerade runtergeholt hat. Aber ich möchte sie haben. Ich werde mit dem Händler einig, bezahle den Preis und jetzt gehört sie mir. Was hat sich an der Vase geändert? Eigentlich nichts. Richtig. An der Vase selbst hat sich nichts geändert. Es ist immer noch die alte, zerbeulte und verstaubte Vase. Und doch hat sich etwas ganz Entscheidendes verändert, das Besitzverhältnis. Vorher hat sie dem Händler gehört und jetzt gehört sie mir. Und genau davon redet Zacharias. Vorher haben sie in das Reich der Finsternis und der Todesschatten gehört und jetzt gehören sie in Reich des Lichts. Gott geht durch die Straßen und die Gassen dieser Welt, so wie im Beispiel der Flohmarkt. Er geht an den Häusern vorbei, er sieht durch die heruntergelassenen Rollläden und hinter die fest verschlossenen Türen. Er sieht, wie Menschen sich zerfressen im Hass, wie sie sich zersorgen in Nöten des Alltags, wie sie sich ängsten vor der Zukunft, vor Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, sozialem Absturz und vielem mehr. Er sieht auch, wie sie auf der Jagd nach oberflächlichen Vergnügungen sich und anderen Schaden zufügen. Er sieht, die Menschen sitzen in der Finsternis des Todes, der Macht der Sünde. Und er sagt, da gehört ihr doch gar nicht hin. Ihr gehört doch zu mir. Ich habe euch doch geschaffen. Ich habe euch erlöst. Die Erde ist des Herrn und die darauf wohnen, haben wir gelesen. Psalm 24,2. In der Lesung. Durch unsere Sünde sind wir da wieder rausgefallen aus seinem Eigentum. Aber jetzt kauft uns Jesus zurück von der Sünde durch sein Blut und wir gehören zu ihm. Wir selbst an uns sind immer noch die alte, verstaubte, zerbeulte Trödelware. Aber wir gehören jetzt zu Jesus. Wir sind jetzt Bürger seines ewigen Reichs. Damit hat sich etwas ganz Entscheidendes geändert. Obwohl wir immer noch die Alten zunächst geblieben sind, aber keineswegs bleiben sollen, aber durchaus erstmal noch sind, gehören wir jetzt nicht mehr in das Reich der Finsternis und des Todes, sondern ins Reich des Lichts und des Friedens. Und so greift Gott mit beiden Händen hinein in diese Welt, um uns zu retten. Und doch dadurch, dass Jesus kommt, dass er ein Horn des Heils mitten unter uns aufgerichtet hat, geschieht noch nicht automatisch Heil. Dem Volk Israel ging es leider damals wie jenem Menschen, von dem der Schwabe sagt, den kann man in der Schmalzhafe setzen, der wird etfett. Für Israel begann mit Johannes dem Täufer eine Zeit, da saß es mitten im Schmalzhafen der Gnade Gottes. Wir lesen seit einiger Zeit im Bibelgesprächskreis ja das Markus-Evangelium und wir staunen dabei immer wieder über die Tatsache, wie schnell und wie weit sich die Botschaft von Jesus verbreitet hat. Schon nach ganz kurzer Zeit kamen sie von überall her in Scharen gelaufen, aus ganz Israel, Samaria, Judäa, Galiläa und weiter darüber hinaus, weil sie von Jesus gehört hatten und ihn jetzt selber sehen und erleben wollten. Jeder hat von ihm gehört. Selbst als er dann hinaufkommt, weit in den Norden nach Tyrus und Sidon, da ist er schon bekannt. Aber obwohl die Botschaft von Jesus mehr oder weniger allgegenwärtig war, obwohl er in Vollmacht verkündigt hat, es blieb in Israel trotz anfänglicher begeisterter Zustimmung in den Herzen weithin geistlich so dürr und tot, wie es zuvor gewesen war. Und dann lehnt Israel seinen Heiland und Messias ab. Für unser Land gilt leider Ähnliches. Seit der Reformation war Deutschland für viele Jahre, Jahrzehnte, man muss sogar sagen Jahrhunderte, ein Schmalzhafen der Gnade Gottes. Auf vielfältige Weise wurde von vollmächtigen Boten Gottes das Wort der Gnade verkündigt. Aber wie sieht's heute aus? Wie weit sind unser Volk und leider auch die meisten sogenannten Christen längst wieder von dieser Gnade abgeirrt? Obwohl in jedem Dorf eine Kirche steht und das Evangelium verkündigt werden könnte. Als geistliche Skelette irren sie durch die Welt des Todes, obwohl Jesus mitten unter ihnen das Horn des Heils aufgerichtet hat. Viele erliegen außerdem dem tragischen Irrtum, wie der junge Mann, der eines Tages zu Spurgeon kam, der hatte eine Predigt von Spurgeon gehört, jetzt kommt er und sagt, Ihre Predigt hat mir gezeigt, ich sollte mich zu Jesus bekehren. Das werde ich auch tun. Allerdings nicht sofort. Spurgeon fragt überrascht zurück, ja und warum nicht sofort? Der junge Mann erwidert, ich will vorher noch was vom Leben haben. Häufiger Irrtum, dem wahrscheinlich auch gerade die jüngere Generation erliegen dürfte. Sind wir auch wieder beim Eingangsbeispiel, der irrigen Vorstellung, dass an Christen das Leben mit seinen Freuden ungestreift vorübergeht. Spurgeon sieht das definitiv ganz anders. Er sagt dem jungen Mann, oh, wie sind Sie anspruchslos. Etwas vom Leben wollen Sie haben, das wäre mir zu wenig. Ich will das Leben haben. Und das gibt's nur in Jesus. Ich las vor vielen Jahren einen Bericht eines Managers, der ganz in dieser Richtung liegt. Er war erfolgreicher Mitbegründer und Geschäftsführer einer Elektronikvertriebsgesellschaft bei München, war glücklich verheiratet, hatte 3 Kinder. Also äußerlich hatte er das, was man so gemeinhin als Leben bezeichnet, Erfolg, Familie, alles drum und dran, alles lief gut. Weihnachten und Ostern ging er auch in die Kirche, aber mehr wollte er mit Gott nicht zu tun haben. Die Schwiegermutter war gläubig, aber er schottete sich gegen ihre Bemühungen, ihn auch für Jesus zu interessieren, ab. Er hatte bisher alle Entscheidungen selbst gefällt und war gut damit klargekommen. Er war der Meinung, ihm fehlt nichts. Und so sollte es auch bleiben. Aber seine Frau und seine Kinder kamen zum Glauben. Gott rückte ihm immer dichter auf die Pelle. Und eines Tages im Urlaub, da hatte er als vielbeschäftigter Geschäftsmann dann auch mal ein bisschen Zeit, begann er in der Bibel zu lesen. Und er stellte fest, in der Bibel fand ich die Antworten auf meine Lebensfragen. Und nicht lange danach machte er klare Sache mit Jesus. Abschließend, und deshalb erzähle ich das, stellt er fest, ich ärgere mich heute darüber, dass ich nicht schon viel früher Christ geworden bin. Hat begriffen, ohne Jesus haben wir vielleicht was vom Leben, aber das Leben haben wir nur in Jesus. Wenn wir also Menschen sind, die nicht etwas vom Leben haben wollen, sondern das Leben, dann sollten wir heute noch unser Leben in die Hände Jesu legen. Amen.